Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist Freitag und die Welt schaut gebannt auf die islamische Welt. Kommt es nach den Freitagsgebeten zu neuen Demonstrationen gegen das Mohammed-Video, gegen den Westen, zu neuer Gewalt? Die USA und Frankreich haben Botschaften geschlossen. Die Spannung ist groß am Tag 10 der Proteste. Warum führt ein Video zu solchem Aufruhr? Soll man solche Provokationen verhindern? Oder geht Meinungsäußerungsfreiheit in jedem Fall vor? Darum dreht sich das Tagesgespräch. Gast ist ein muslimischer Islamkritiker, Hamel Abdel Samad. Dominik Meyer hat mit dem ägyptisch-deutschen Schriftsteller, Historiker und Politologen gesprochen.
Das Tagesgespräch.
Hamed Abdel Samad, Sie sind in Polen unterwegs, in Krakau. Zurzeit drehen Sie eine Satire-Sendung mit dem Publizisten Henryk Broder, die dritte Staffel bereits. In den ersten beiden Staffeln haben Sie auch den Islam ins Visier genommen, auch dieses Mal wieder?
Nicht direkt. Wir reden natürlich über Europa und über das Thema Integration in Europa. Natürlich kommen Muslime und Nicht-Muslime vor, aber wir hatten das bereits in den ersten beiden Staffeln gehabt mit Islamkritik, Religionskritik insgesamt. Das müssen wir nicht diesmal auch wiederholen.
Sie sind Muslim, Sohn eines ägyptischen Imams. Warum tun Sie das, Satire über den Islam?
Ich habe ja einige islamkritische Bücher geschrieben, wo ich die Missstände und die Probleme innerhalb der islamischen Welt thematisiere. Und ich versuche durch diese Sendung das Thema durch Humor anzunähern, weil ich glaube, Humor kann viel bewirken, mehr als nur Lockerung und Entspannung, sondern dass die Menschen auch lernen, sich selbst nicht so sehr ernst zu nehmen und somit vielleicht auch ihre Religion nicht so sehr ernst zu nehmen.
Würden Sie dann sagen, es macht einen Unterschied, ob man Satire über den Islam macht oder ein provokatives Video wie jetzt das Mohammed-Video in den USA?
Es gibt schon einen Unterschied. Ich habe den dänischen Karikaturist Kurt Westergaard besucht. Ich habe ihm auch meine Solidarität gezeigt.
Das ist der dänische Karikaturist, der vor 6 Jahren mit diesen Mohammed-Karikaturen für Aufruhr gesorgt hat.
Richtig. Und er ist ein Künstler und er hat das als Künstler gemacht. Er wollte niemanden provozieren. Das war keine gezielte Provokation seinerseits. Und ich stand für seine Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit. Ich stehe auch für die Meinungsfreiheit der Filmemacher, der Mohammed kritisiert. Aber ich kann diesen Stil nicht mittragen. Und habe ich Probleme mit Menschen, die gezielt provozieren, nur um zu provozieren und somit auch Gewalt in Kauf nehmen.
Also dieses Video, das wurde ja offensichtlich von christlichen Fanatikern gedreht. Das zeigt zum Beispiel einen lüsternen und gewalttätigen Mohammed. Als Sie das Video angeschaut haben, haben Sie sich da provoziert gefühlt?
Nein, ich lasse mich von solchen Videos nicht provozieren. Ich habe aber erwartet, dass sowas natürlich Probleme verursachen könnte. Wobei ich am Anfang gedacht habe, das ist so naiv und sollte eigentlich niemand wirklich beleidigen. Aber wir wissen ja, es gibt eine Eigendynamik von der Provokation, auch von, vor allem wenn es um das Thema Mohammed geht, wenn es um das Thema Koran oder Islam insgesamt geht. Dann hat der amerikanische Pastor Terry Jones den Film promoted und der war ja bekannt für seine berüchtigte Koranverbrennungsaktion. Das hat natürlich auch für Furore gesorgt. Dann kamen die Salafisten in Ägypten und haben weite Teile des Films gezeigt. Das war eigentlich der einzige Fernsehsender weltweit, der den Film gezeigt hat. Und er wurde von Millionen Muslimen gesehen und erst dann kam die Furore.
Also kann man sagen, da haben sich die Fanatiker auf beiden Seiten, zuerst die christlichen Fanatiker, die diese Provokation gesucht haben mit diesem Film und dann die islamistischen gegenseitig in die Hände gespielt.
Sie schaukeln sich gegenseitig, genauso wie Ressentiments und Hass insgesamt sich gegenseitig schaukelt.
Sie standen als junger Student in Kairo, habe ich gelesen, der Muslimbruderschaft nahe. Haben Sie in diesen Tagen einmal überlegt, wie Sie in diesen jungen Jahren reagiert hätten auf diesen Film?
ich wäre sehr wütend und sauer. Ich wäre mitgelaufen mit den Demonstranten, weil natürlich, wenn man in so einem System lebt und mit so einer Gruppe, ich habe 2 Jahre mit den Muslimbrüdern verbracht und habe mit denen auch Camps gemacht und das, da kommt es zu einem Kollektiv, zu einer Gruppendynamik und dann natürlich wäre ich zu diesem Zeitpunkt natürlich sehr wütend gewesen und hätte alles mitgemacht.
Können Sie das auf einen Punkt bringen, wo inwiefern Sie heute anders funktionieren als damals?
Ich habe im Laufe der Zeit gelernt, alles, was absolut ist, zu relativieren. Das Leben ist relativ und ambivalent. Jede Religion ist relativ und ambivalent. Ich habe auch gelernt, das, was für mich die Wahrheit ist oder das, was für mich heilig ist, kann nicht zwangsläufig für andere heilig und die Wahrheit bedeuten. Und ich habe gelernt, mit Vernunft, auch mit dem Thema Religion umzugehen. Vernunft ist für mich höher als Glauben. Ich habe das in einem Satz eigentlich zusammengefasst. Ich bin vom Glauben zum Wissen konvertiert.
Können Sie so noch ein Muslim sein?
Ja, Muslim sein bedeutet nicht jemand, der 5-mal am Tag betet, nicht nur, und im Ramadan fastet und die muslimischen Gebote hält. Der Islam ist für mich viel mehr als eine Religion, sondern eine Kultur. Und ich bin in dieser Kultur verwurzelt. Die Sprache, die Kindheitserinnerungen, die Klänge, auch die Klänge des Koran sind sehr schön und die haben auf mich Einfluss gehabt und ich muss mich davon nicht trennen.
Sie haben sich aber klar vom Islam und der Auslegung des Islam in Ihrer Heimat distanziert.
Richtig, ich trenne ja auch unterscheide zwischen den spirituellen Seiten oder zwischen der spirituellen Seite des Islam, der sozialen Seite des Islam und der juristisch-politischen Seite des Islam. Problematisch ist für mich nur die politisch-juristische Seite des Islam, weil sie Gott als Gesetzgeber geht und nicht den Menschen und sie sieht Gottes Gesetze alles unveränderbar und deshalb auch unverhandelbar. Und in einer modernen Welt, wo unterschiedliche Religionen, Ethnien zusammenleben und Menschen, die an nichts glauben, kann man nicht seine Religion als absolut sehen und kann man nicht darauf bestehen, dass die Gesetze seiner Religion über alles stehen.
Diese Islamkritik, die haben Sie auch festgehalten vor 3 Jahren in einem Buch über Ihre Jugend in Ägypten, über Ihre Auswanderung, also in Ihrer Biografie, ein islamkritisches Buch. Und da gerieten Sie selbst dann ins Fadenkreuz für Ihr Buch. Was geschah da?
Was geschah ist, als ich das Buch hieß Mein Abschied vom Himmel und der Titel war ungewöhnlich in Ägypten und die Leute wollten wissen, was bedeutet das genau. Zunächst hat eine Al-Azhar-Gelehrtengruppe einen Fatwa gegen das Buch und Fatwa bedeutet natürlich nicht Todesdrohung, wie man das immer hier im Westen übersetzt, sondern ein Gutachten, ein religiöses Gutachten.
Und zwar von einer der höchsten Universitäten der islamischen
richtig.
Welt.
Ja. Richtig. Und die Gelehrten meinten, das Buch ist blasphemisch und zum Teil pornografisch und ermutigt junge Menschen, sich von der Religion zu trennen oder zu verabschieden. Und das war natürlich alles nicht meine Absicht. Ich habe nur meine Geschichte festgeschrieben, so ehrlich wie ich sein konnte.
Also da haben Ihnen hohe islamische Gelehrte Gotteslästerung vorgeworfen. Was waren die Folgen?
Die Folge war, eine islamistische Gruppe hat dann diese Fatwa verbreitet und dann auch mich Gotteslästerer direkt genannt und Abfall vom Glauben und Angriff auf Gott und den Propheten und. Und dann, obwohl ich in Deutschland zu diesem Zeitpunkt gelebt habe, habe ich angefangen, dann Drohungen, auch Morddrohungen zu bekommen. Und irgendwann stand ein junger Mann vor meinem Haus, sodass die Polizei kommen musste und mich eigentlich monatelang beschützen musste.
Jetzt in diesen Tagen mit diesen Protesten gegen das Video oder auch gegen die neuen Karikaturen in Frankreich, kommen da Erinnerungen hoch an diese Zeit bei Ihnen?
Ja, ich habe auch hier in Polen, in Krakau, zwei Ägypter kennengelernt, die genau eine ähnliche Geschichte hatten wie ich. Die junge Alia El Mahdi hat vor einem Jahr ihre Nacktfotos im Internet veröffentlicht und hat weltweit für Furore gesorgt und hat auch danach Morddrohungen bekommen und jetzt lebt sie im Exil. Ihr Freund Karim hat vor 7 Jahren in einem Blog geschrieben, hat, dass wenn Muslime Gewalt ausüben, dann ist der Prophet ihr Vorbild, weil so ging er mit seinen Gegner um. Dann musste er 4 Jahre lang im Gefängnis wegen Gotteslästerung und Beleidigung des Propheten. Und die islamischen Länder verstoßen junge Talente, kritische Geister, die notwendig sind für eine Erneuerung, für eine Veränderung in diesen Ländern. Und es bedrückt mich immer wieder, dass man statt sich mit den eigenen Problemen in den eigenen Ländern zu befassen, all das, die Ängste und die Frustration und die Versäumnisse eher nach außen projiziert und nach einem Sündenbock sucht. Der Westen ist nicht perfekt. Der Westen hat auch viele Fehler gemacht, auch in Bezug auf der islamischen Welt. Aber der Westen ist nicht das Hauptproblem der islamischen Welt, sondern das Problem ist hausgemacht.
Schauen wir noch kurz auf die aktuellen Ereignisse, Hamed Abdelsamad. Die Diskussion, die Debatte oder auch die schweren Ausschreitungen rund um dieses Mohammed-Video. US-Präsident Obama, die deutsche Bundeskanzlerin Merkel, die haben dieses Video verurteilt, sich distanziert, ebenfalls der französische Premier von den Mohammed-Karikaturen dieser Woche. Diese öffentliche Distanzierung, finden Sie das richtig?
Nicht unbedingt. Ich finde, man sollte lernen, auf beiden Seiten solcher Videos zu ignorieren. Wie fühlt sich jetzt ein mittelmäßiger Künstler, der jetzt berühmt sein wollte, der konnte auf die Idee kommen, okay, ich zeichne Mohammed oder mache ein Video, dann ist die halbe Welt sauer in der islamischen Welt, dann kommen die Politiker der Welt und entschuldigen sich und nennen meinen Namen und meinen Film oder meine Zeichnung dauernd. So macht man Menschen wichtig, die unwichtig sind. Der Filmemacher, der diesen Film gemacht hat, ist eigentlich ein Betrüger. Er hat die Schauspieler in die Irre geführt und hat gesagt, er macht einen Film über Altägypten, damit sie mitmachen können. Und als er seinen Film fertiggestellt hatte, wollte in Amerika eigentlich kein Mensch sehen. Dann hat er ein Kino in Hollywood gemietet und da waren keine 12 Leute im Saal. Das heißt, die Menschen interessieren sich nicht unbedingt für sowas, es sei denn, die Muslime kommen und promoten den Film, die westlichen Politiker kommen und entschuldigen sich für den Film, dann schauen sie sich jetzt auf YouTube, Millionen von Menschen haben diesen Film mittlerweile gesehen. Das heißt, das Problem ist nicht die Art der Provokation, sondern die Befindlichkeit der Provozierten. Und da musste man ansetzen.
Aber diese Überlegungen kann sich ja eigentlich ein Regierungschef im Westen gar nicht leisten. Er steht im Dilemma, er muss Menschenleben schützen. Klar, auf der anderen Seite sind die Grundrechte, dass jeder seine Meinung sagen darf, aber er muss ja Menschenleben schützen.
Das ist richtig. Politiker handeln meistens immer, wenn das Kind im Brunnen liegt. Aber man sollte jedes Mal sich fragen, warum liegt das Kind immer im Brunnen? Was führt dazu? Und ich bin der Meinung, dass das Problem, wir haben fast 7 Milliarden Menschen auf der Welt. 6 Milliarden davon sind keine Muslime. Und viele von denen sind Leichtsinnige, Wichtigtuer, aber auch ernsthafte Künstler, die den Islam kritisieren. Die Lösung kann niemals sein, dass man 6 Milliarden Menschen kontrolliert und sicher geht, dass sie den Propheten nicht beleidigen. Viel einfacher ist es, dass Muslime im Laufe der Zeit lernen, mit dieser Provokation zu leben, solche Filme zu ignorieren und ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten.
Wie lernt man das?
Learning by doing. So makaber es klingen mag, führen die Vermehrung von solchen Filmen und Karikaturen dazu, dass viele Muslime auch, und das ist erfreulich, aber noch nicht sichtbar, viele Muslime haben im Laufe der Zeit gelernt, lockerer damit umzugehen. Aber es gibt eine kleine Minderheit und innerhalb der Muslime, die es immer wieder schafft, genau die Bilder zu produzieren, die die Provokateure brauchen, um zu beweisen, genauso sind Muslime, und zwar alle, und genauso ist der Islam ohne jegliche Differenzierung.
Würden Sie dann so weit gehen, dass Sie sagen, man muss das in Kauf nehmen, dass diese Meinungsäußerungsfreiheit oder dieser Lernprozess dann auch, den Sie jetzt beschreiben, denn die islamische Welt gehen müsse, dass das auch Menschenleben fordert?
So ist es. Vor einigen Wochen gab eine Papstzeichnung von der satirischen Zeitschrift Titanic, die für viele gläubige Christen bestimmt sehr beleidigend ist und für viele auch alles geschmacklos galt. Es gab keine Gewaltexzesse, es gab keine weltweiten Demonstrationen, keine Botschaften wurden gestürmt und keine Menschen mussten darunter leiden. Und das war ein langer Prozess. Vor 200 oder 300 Jahren hätte der Zeichner vielleicht auf einem Scheiterhaufen brennen müssen. Jetzt lernen die Gläubigen, ihre Emotionen zu kontrollieren. Und genau das muss man auch von Muslimen verlangen. Ich habe von Herrn Obama und Frau Merkel damals keine Distanzierung von der Papstzeichnung gehört, weil das nicht notwendig war.
Was mir auffällt, Herr Abdelsamad, Sie sprechen von den Muslimen. Wenn man aber anschaut, im Sudan, in Libyen, in Ägypten oder in Paris selbst, das sind ja wenige Tausend oder sogar wenige Hundert, die dort demonstrieren, Krawalle machen, schwere Ausschreitungen. Das sind ja nicht die Muslime.
Das ist richtig. Und mein Problem war niemals die Mehrheit der Muslime. In der Tat ist die Mehrheit der Muslime friedlich. Aber diese friedliche Mehrheit ist eine schweigende Mehrheit und ich vermisse den Aufstand der Anständigen unter dieser Mehrheit. Denn das Problem ist nicht nur die gewalttätige Minderheit, sondern dass die Mehrheit das auch in Kauf nimmt und billigen in Kauf nimmt. Wütend gingen die Menschen auf der Straße, weil der Prophet beleidigt ist. Aber niemand ging auf der Straße, weil ein Mensch umgebracht wurde zu Unrecht wegen diesen Unruhen. Und da erwarte ich mehr Stimmen aus dem muslimischen Lager. Der Islam ist eine ambivalente Religion und hat sowohl Potenzial für Frieden und Zusammenleben als auch für Gewalt und Ausgrenzung. Gar kein Thema. Die Mehrheit der Muslime sind friedlich. Es wäre ja katastrophal, wenn 1,4 Milliarden Menschen terroristisch veranlagt wären und auf der Straße gingen. Dann gibt es keine Ruhe in der Welt mehr. Aber die Mehrheit sollte auch dieser Minderheit unter Druck setzen und zeigen, ihr redet nicht in unserem Namen und wir distanzieren uns deutlich von solchen fanatischen Aktionen.
Sie haben sehr enge Kontakte zu Ihrer Heimat, zu Ägypten. Wie erleben Sie dort zurzeit die Debatte und vor allem die Debatte unter den 99,9% der Bevölkerung, die nicht demonstrieren geht?
Die Revolution, die in Ägypten und anderen arabischen Staaten stattgefunden hat, hat etwas Gutes gebracht, nämlich die archaischen Seite einer Gesellschaft mit der modernen Seite zu konfrontieren. Was wir haben, ist keinen Kampf der Kulturen zwischen dem Westen und der arabisch-islamischen Welt, sondern einen internen, einen inneren Kampf der Kulturen, sowohl im Westen als auch in der arabischen Welt. Und es treffen sich diese Gruppen zum ersten Mal und kämpfen um die Zukunft der Länder. Die Fundamentalisten wollen nicht die Muslime befreien, sondern eigentlich die Welt versklaven. Aber viele Muslime wollen in Freiheit leben und kämpfen um die individuelle Freiheit. Sie lernen, wie das funktioniert. Sie lernen gerade das ABC von Demokratie. Es gibt, die Mehrheit der Menschen fühlt sich beleidigt von so einem Film, aber die Mehrheit würde nicht auf der Straße gehen und Botschaften erstürmen deshalb. Aber die Mehrheit lässt es nach wie vor zu, dass sowas passiert. Da, genau da, in dieser Übergangsphase liegt das Problem.
Also einerseits habe ich gehört, Sie vermissen die Gegenbewegung, die sagt, ihr sprecht nicht in unserem Namen. Andererseits haben Sie jetzt doch auch gesagt, es gebe eine Debatte und das sei gut, höre ich da trotzdem eine Spur Optimismus. Jetzt vielleicht in Bezug auf Ägypten.
Ja, wenn ich keine Hoffnung auf Veränderung habe, würde ich kein Wort schreiben oder sagen. Aber ich sehe ja, die Debatte entflammt gerade und es gibt viele Menschen, die sagen, ich glaube, Muslime beleidigen den Propheten mehr als Nicht-Muslime, indem sie sich so kindisch verhalten. Und Die Lösung kann niemals sein, immer. Wenn jemand behauptet, Muslime seien gewalttätig und sind fanatisch, die Antwort darauf kann nicht, dass die Fanatiker auf der Straße gehen und Botschaften erstürmen, weil dann bestätigen sie das, was ihnen vorgeworfen wird. Und viele Muslime haben den Trick schon verstanden, können aber noch nicht die Massen davon überzeugen, dass es kindisch ist. Aber in einer Welt, wo 1,4 Milliarden Menschen leben, ist es ziemlich schwierig, vor allem wo auch viele sozialen und politischen und wirtschaftlichen Problemen gibt, ist es immer viel leichter, mit Wut und Empörung Politik zu machen, alles mit vernünftigen, konstruktiven Antworten auf das, was in der Welt geschieht. Und die Islamisten nutzen die Gunst der Stunden. In Libyen haben wir erlebt, dass die Salafisten die Wahlen verloren haben. Jetzt versuchen sie wieder Boden zu gewinnen, indem sie die Massen mobilisieren, indem sie angeblich den Propheten verteidigen. Das gleiche gilt für den Hezbollah-Anführer Hassan Nasrallah, der in den letzten Wochen und Monaten auch an Ansehen verloren hat, weil er den syrischen Diktator Assad unterstützt. Jetzt versucht er, sich selbst zu rehabilitieren, indem er die Massen für die Verteidigung des Propheten zu mobilisieren. In Ägypten haben die Salafisten auch wurden gedrängt von den Muslimbrüdern und deshalb versuchen sie wieder, sich als die besseren Muslime, als die Muslimbrüder zu zeigen, indem sie die Menschen mobilisieren. Und so funktioniert das, aber der Potenzial ist da. Und der Potenzial ist vorhanden, weil die Religion in der arabisch-islamischen Welt unantastbar ist. Die Unantastbarkeit des Propheten, des Korans und der Religion insgesamt ist ein Haupthindernis für mich auf dem Weg zur Reform.
Ich möchte Sie noch zurückholen wieder nach Europa und Sie eigentlich kurz zum Regierungsberater der deutschen und der schweizerischen Regierung zu machen. In kurzen Antworten, Hamed Abdelsamad, in Deutschland wird über ein Aufführungsverbot diskutiert für diesen Film. Eine rechtspopulistische Bewegung sieht das natürlich als Chance, dieses Video sich auch zu profilieren, in die Medien vielleicht auch zu kommen und eben eine öffentliche Aufführung zu machen. Ganz kurz, würden Sie einem solchen Verbot zustimmen? Was würden Sie raten?
Ich würde kein Verbot von irgendeinem Film, egal wie schlecht oder gut er ist, zustimmen. Diese Probleme sollten gesellschaftlich gelöst werden und nicht juristisch. Die juristische Lösung ist nur ein Aktionismus.
Dann in die Schweiz. Sie sind immer noch Regierungsberater. Berater vielleicht der Berner Regierung. In Bern wollte für morgen Samstag eine, ja, man kann sagen, islamistische Gruppe demonstrieren vor der US-Botschaft in Bern. Hätten Sie diese Bewilligung erteilt?
Solange die Demonstration friedlich bleibt, jeder darf demonstrieren.
Auch vor der US-Botschaft direkt?
Egal wo, solange das friedlich bleibt, die Polizei muss dafür sorgen, dass die Demonstration nicht außer Kontrolle gerät.
In Bern wurde die Demonstration an einen anderen Platz bewilligt. Meine Frage in die Richtung, in die ich zielen möchte, gibt es gar keine Grenzen für die Meinungsäußerungsfreiheit? Darf die Kosten, sei es eben Sicherheitskosten, banal oder eben Menschenleben, was sie will?
Für mich gibt es klare Grenzen der Meinungsfreiheit und Meinungsäußerung. Nämlich, wenn man direkt zur Gewalt aufruft, das ist eine Straftat. Das gibt es aber auch in jedem Grundgesetz. Und wenn man Menschen, lebende Menschen, durch Lügen diffamiert, wenn man etwas behauptet, was nicht wahr ist. Aber historische Figuren wie Jesus, Mohammed oder Moses, wie sie alle heißen, können nicht vor Kritik und Satire geschützt werden. Das ist ein Einschnitt. Das kann ich nicht hinnehmen als Schriftsteller.
Hamed Abdelsamad, wir haben es jetzt eben wieder gehört, Sie sind ein Mann mit provokativen Aussagen und Meinungen. Sie sind aber auch Mitglied der Deutschen Islamkonferenz, einer Idee der deutschen Regierung, der Behörden. Da geht es um den Dialog, Behörden, Bevölkerung, muslimische Bevölkerung, nicht-muslimische Bevölkerung, um Integration. Was treibt Sie an bei Ihrem Engagement?
Ich bin seit über 2 Jahren dabei und merke, dass es auch eine gesunde Kommunikation stattfindet. Nirgendwo auf der Welt sitzen Schiiten, Sunniten, Aleviten, sehr konservative und sehr liberale und sehr islamkritische Muslime an einem Tisch und diskutieren miteinander. Und dann diskutieren sie mit deutschen Behörden, wie sie Probleme lösen können. Allein der Prozess, egal was dann am Ende dabei rauskommt. Allein der Prozess ist sehr gesund und das, genau das ist das, was in der islamischen Welt fehlt. Eine gesunde Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Gruppen.
Ob am Tisch der Islamkonferenz oder als Autor oder eben als Satiriker am Fernsehen, haben Sie eigentlich eine Mission?
Ich habe keine Mission. Ich sage meine Meinung und das ist das, was mich immer treibt, die Freiheit. Und ich kämpfe für mein Recht, dass ich das sagen darf, was ich denke, ohne dass ich um mein Leben deshalb fürchten muss.
Hamed Abdelsamad, herzlichen Dank nach Krakau für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Dominik Meyer im Tagesgespräch mit dem ägyptisch-deutschen Schriftsteller, Historiker und Politologen Hamed Abdelsamad.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.